Liebe Gemeinde, Advent, im lateinischen Adventus heißt Ankunft. Im antiken Römischen Reich wurde so die Ankunft des Kaisers oder eines anderen Würdenträgers in einer Stadt bezeichnet. Aber die Christenheit versteht darunter die Ankunft Jesu Christi, die Ankunft als der Sohn Gottes, der zu uns als Kind in der Krippe kam, auch als der auferstandene und gegenwärtige Herr, dessen Reich sich jetzt durch die Mission ausbreitet. Und wir verstehen auch darunter, dass Jesus wiederkommen wird als der König aller Könige. Advent, die Ankunft Jesu Christi, verwandelt unsere Welt. Heute Morgen mögen wir sagen, es sieht alles fürchterlich aus in unserer Welt. So viel Elend, so viel Not und mir geht es auch schlecht. Aber Jesus, der Herr, ist zu den Menschen gekommen. Er kommt heute zu uns in unser Leid und unsere Trauer. Und er wird einmal in Herrlichkeit wiederkommen. Der Predigttext steht in Matthäus 24, Vers 14. Der Evangelist schreibt: Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Erster Punkt der Predigt, die Macht des Wortes aber. Der Vers beginnt mit dem Wort aber. Das Wort aber ist ein kleines Wort mit einer großen Wirkung. Es kann Gutes und auch Böses abschwächen und relativieren. Ich habe letztens einen Werbeclip im Fernsehen gesehen, der sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hat. Ich beschreibe euch das mal, vielleicht habt ihr den auch schon mal irgendwo gesehen im Fernsehen. Und zwar geht es um eine Hochzeitsfeier. Bei Sonnenschein, draußen, ganz romantisch in der Natur, eine schöne Ecke so, einige Bänke und Pavillons aufgebaut, Sonnenschein, alle gucken glücklich, aber auch die Taschentücher werden gezückt. Der Bräutigam hat bereits sein Ja-Wort gegeben. Und jetzt ist die Braut dran. Sie wird gefragt, willst du ihn als deinen Mann annehmen? Da wendet sich die Braut zum Bräutigam. Du bist ja ganz lieb und nett, aber... Und dann fängt auf einmal im Hintergrund der Gospelchor an zu singen, kein Aber. Und dann kommt die Werbung für das eigentliche Produkt. Aber ich fand diesen Einstieg ziemlich spannend. Aber, ne, da merken wir, was für eine Macht diese vier Buchstaben haben. Dieses kleine Wort Aber. Ein Aber kann vieles verändern. Du hast dir ja bei der Klassenarbeit viel Mühe gegeben, aber... Das Essen schmeckt ganz gut, aber das Leben ist schön, aber ich hab dich lieb, aber die Gemeinde ist sehr aktiv, aber wir müssen schon aufpassen, wie wir dieses Wort gebrauchen. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn wir es durch das Wort und ersetzen. Probiert das mal aus, statt aber mal das Wort und gebrauchen. Da können wir dann zum Beispiel sagen, die Gemeinde ist aktiv und wird auch in ihrer Unvollkommenheit ein Segen sein für das Dorf. Das klingt doch ganz anders, oder? Das Wort aber kann also auch zum Positiven hin gebraucht werden. Jetzt hast du eine 5 in der Mathearbeit geschrieben, aber du kannst es bestimmt mit der nächsten Klausur wieder ausbügeln. Jetzt ist es oft kalt und ungemütlich draußen, aber du kannst es dir drinnen gemütlich machen. Unsere Gemeinde ist klein, aber es herrscht eine Atmosphäre der Liebe. Man kann also das Wort aber auch gut zum Positiven hin gebrauchen. Und so ist es auch in diesem Predigttext. Das ist jetzt der zweite Punkt, Zeitung und Endzeit. Der Predigttext beginnt mit einem Aber. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Ich habe mal den Zusammenhang gelesen. Jesus hatte da gerade im Tempelbereich den Pharisäern und Schriftgelehrten ordentlich die Leviten gelesen. Er hatte ja öfter auch Konflikte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten wegen ihrer doch allzu kleinlichen Gesetzesauslegung. Und seine Jünger, die kamen dann auch zu ihm und sie schwärmten über die Pracht des Tempels. Ich schau doch diese Mauern, dieser riesige Tempel. Und Jesus wies dann darauf hin, dass er bald zerstört werden würde. Was tatsächlich auch einige Jahre später, 70 nach Christus, geschehen war. Und dann ging Jesus mit seinen Jüngern auf den Ölberg. Das ist ganz in der Nähe. Und dort sprach Jesus von der Endzeit, vom Weltgericht. Und das sind gleich zwei Kapitel im Matthäusevangelium. Wer Interesse hat, kann das ja mal nachlesen. In Matthäus 24 und 25 sind uns diese Endzeitreden überliefert. Ich habe erst überlegt, ob ich sie heute vorlese, aber ich fasse das eher zusammen. Denn diese Texte enthalten sehr viel Bedrohliches, vieles, das Angst macht. Aber eben auch immer wieder das göttliche Aber, dass da doch noch etwas Positives zum Schluss bei rumkommt. Die Texte dieser Reden lesen sich wie die heutigen Schlagzeilen der Zeitungen oder im Internet. Da werden einige Punkte immer wieder genannt. Falsche Propheten treten auf und stiften Verwirrung. Viele Länder sind in Kriege verwickelt. Es gibt große Hungersnöte, Erdbeben erschüttern den Boden, Christen werden in vielen Ländern verfolgt, der Unglaube nimmt zu, Christen werden zunehmend gleichgültig. Das passt doch richtig in die heutige Zeit, aber das sind Inhalte, die vor 2000 Jahren Jesus mit seinen Jüngern besprochen hat. Ich habe früher diese Liste wie eine Endzeit-Checkliste gebraucht. Habe dann immer geguckt, was hat sich alles schon erfüllt, nicht? Was liest man auch in der Tageszeitung, dann muss Jesus doch jetzt wiederkommen. Aber dann habe ich mich auch noch mehr mit der Endzeit beschäftigt und nach biblischem Verständnis hat die Endzeit ja schon mit dem Kommen Jesu Christi in unsere Welt begonnen. Und bis heute haben wir noch Endzeit. Bis heute warten wir auf den Advent des wiederkommenden Herrn. Und diese Endzeit-Checkliste gilt bis heute. Bis heute haben wir falsche Propheten, haben wir Kriege, haben wir Hungersnöte, Erdbeben wie zuletzt in Italien, Christenverfolgung, Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und heute könnte man dieser Liste noch mehr Dinge hinzufügen. Wir haben heute den Klimawandel, der die Polkappen schmelzen lässt, wodurch der Meeresspiegel sich nachweislich erhöht. Eisbären in Gefahr, aber nicht nur die Eisbären, sondern auch die Menschen, die in Küstenregionen leben. Irgendwann müssen sie ausziehen und wegziehen. Dann haben wir die Flüchtlingsströme apokalyptischen Ausmaßes. Wir haben marode Atomreaktoren, auch in unserer näheren europäischen Umgebung, wo man immer Angst haben muss, da, wenn dann Super-GAU kommt, dann ist hier auch die Luft und alles wieder verschmutzt und gefährdet, so wie es bei Tschernobyl etwa war 1986, auch schon wieder 20 Jahre, nee, noch länger her. Das ist also ja schon eine lange Zeit und trotzdem kann man das noch nachmessen. Wir haben die Gefahr eines gläsernen Menschen durch die Ausweitung des Internets und der Überwachung durch Geheimdienste. Vor all diesen Bewegungen können wir nicht die Augen verschließen. Aber wir sollten natürlich nicht andauernd darauf starren, wie die Kaninchen auf die Schlange. Das würde uns nur lähmen. Wir brauchen immer wieder ein göttliches, ein großes Aber, das nicht beim Negativen stehen bleibt, sondern das uns hilft, für die Gegenwart Hoffnung zu haben. Das große Aber, das ist so der dritte Punkt der Predigt. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Aber es gibt eine gute Nachricht, sagt dieser Vers, sagt Jesus zu uns. In der Presse und im TV gilt, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, denn die verkaufen sich am besten. Die werden am meisten im Internet angeklickt und in der Zeitung auch, machen das die dicken Schlagzeilen aus. Wir Christen dagegen, wir haben eine gute Nachricht empfangen, ein Evangelium. Auch wenn negative Schlagzeilen mehr Gehör finden, findet doch auch die gute Nachricht von Gottes Liebe weltweit Beachtung. Aber Gott hat angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Auch davon lesen wir in diesem Vers. Die große Weltpolitik wird natürlich von den Mächtigen dieser Welt gemacht. Aber Gott wirkt doch auch in allem und im Hintergrund. Der Theologe Karl Barth hat einmal auf seinem Sterbebett am Telefon zu einem Freund gesagt, es wird regiert. Und damit meinte er, es wird von oben, wird regiert. Und damals war die Zeit des Kalten Krieges und auch die Gefahr eines Atomkriegs. Und da sagt er dann, es wird regiert, mach dir keine Sorgen. Und auch der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann hat einmal gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen, unser Herr kommt. Also was für eine gute Aussage, er war ja auch bewusster Christ. Auch wenn im Augenblick auf fast allen Kontinenten Unruhe ist, richtet Gott doch schon seine Herrschaft auf. Sein Friedensreich kehrt überall da ein, wo Menschen sich dem Friedefürsten Jesus Christus anvertrauen. Das Reich Gottes ist da, wo geglaubt, gehofft und geliebt wird. Und dann noch dieses Aber, die gute Nachricht wird weltweit allen Menschen verkündet werden. Diese frohe Botschaft wird schon in ganz vielen Ländern gehört. Und immer noch gibt es Missionare, die in verschiedensten Volksgruppen und auch in ganz kleinen verborgenen Volksstämmen versuchen, das Evangelium weiterzugeben. Da muss man manchmal sogar erst ganz fremde Sprachen lernen. Und wenn man dann den Menschen die Bibel geben möchte, muss man ihnen oft erst das Schreiben beibringen und das Lesen und dann eine Bibelübersetzung in ihrer Sprache schaffen. Das sind oft Jahrzehnte, nicht, die das braucht, bis so etwas vorangekommen ist. Aber es gibt auch die moderne Technik. Es gibt zum Beispiel das Internet. Und wer in arabischen Ländern ein Smartphone hat, hat durch das Internet Zugang ja auch zu christlichen Inhalten. Also es ist ganz wertvoll, das Internet für die Mission in atheistischen Staaten und auch in Staaten, wo eben das Missionieren verboten ist. Da ist das Internet eine ganz segensreiche Sache. Und dann das letzte Aber dann erst wird das Ende kommen, heißt es. Also erst, wenn alle Völker die frohe Botschaft vernommen haben, wird das Weltende kommen. Weltende, das hört sich ziemlich negativ an. Aber ich finde es ganz spannend, dass sich immer wieder auch Kinofilme damit beschäftigen. Nicht so für meine Generation, die habe ich mir also alle angeguckt. Zum Beispiel Independence Day. Das ist ein Film, ein Science-Fiction-Film, wo Außerirdische die Welt bedrohen und die Welt vernichten wollen. Oder Armageddon, da bedroht so ein riesiger Meteorit die Erde. Und da fliegen die dann dazu, diese Meteoriten, und wollen den dann sprengen mit einer Atombombe. Ja, 2012 der Film, da verschieben sich die Kontinentalplatten, Tsunamis gibt es. Und Lavaströme und. Und da gerät das Leben auf der Erde völlig aus dem Ruder. The Day After Tomorrow, eine ganz schlimme Eiszeit bedroht die Erde zu vernichten. Und bei den Filmen ist es dann immer so, dann gibt es immer einen Held, der sich zum Schluss auch aufopfert, sein Leben aufopfert und irgendwie dann noch so den letzten Schritt schafft, dass doch noch alles gut geht. Also Ende gut, alles gut. So sind diese Katastrophenfilme gestrickt. Aber ich muss gestehen, sie sind sehr unterhaltsam und haben oft so moralische Werte. Dass einer sich hingibt, sich aufopfert, um die anderen zu retten. Das ist also schon eine starke Botschaft. Ja, die Bibel bringt andere Gedanken. Natürlich schreibt die Bibel auch von solchen Katastrophen, Erdbeben, Tsunamis, Polschmelze, andere Ereignisse, das mag es alles geben. Aber letztlich greift Gott ein, um die Wehen der Erde zu beenden. Und dann habe ich in einem Kommentar nochmal die Erklärung gefunden des Wortes Ende. In diesem Vers gibt es das griechische Wort Telos. Das kann Ende bedeuten, aber das kann auch Ziel bedeuten. Dann hört sich das ganz anders an. Ne? Erst wird das Evangelium überall verkündet werden. Die Weltlage mag aber auch schlimm sein gleichzeitig. Aber dann kommt die Zielkurve, nicht die Zielgerade, und wir gehen durchs Ziel. Und Gott kommt mit seinem Reich dann und richtet es auf, das ewige Friedensreich. In einer anderen Predigt habe ich das ja schon beschrieben, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem machen wird. Er wird wiederkommen zur Erlösung für die bedrängte Gemeinde. Und das ist das Ziel, auf das wir zusteuern. Und auch das ist ein Aspekt von Advent. Also Advent hat immer ein Dreifaches, dass wir uns wirklich daran erinnern, dass Gott als Mensch zu uns kam und dass wir fröhlich dann auch Weihnachten feiern. Die Adventzeit darf ruhig eine Zeit des Wartens sein, Geduld üben, Spannung erhöhen. Und dann freuen wir uns auf das Weihnachtsfest. Advent hat auch etwas mit der Gegenwart zu tun. Christus kommt jetzt, in seinem Wort kommt er zu uns. Durch seinen Geist kommt er zu uns. Wenn wir das Abendmahl feiern, ist er bei uns. Advent, er kommt. Und dann aber auch das Zukünftige, er wird einmal wiederkommen. Also Advent, so darf man wirklich in drei Richtungen denken. Ist gekommen, kommt und wird kommen. Ja, ich habe eine kurze Botschaft hier gebracht, nur ein Vers, aber ihr könnt gern den ganzen Zusammenhang mal für euch lesen. Mir war es heute wichtig, das göttliche Aber zu unterstreichen. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ziel. Die Adventzeit, ein Warten auf die Ankunft des Erlösers. Die Weltlage mag tatsächlich schlecht sein und katastrophal sein. Viele Politiker sind auch ratlos. Und in Europa und auch USA, da ist die Politik total in extreme Lager zerspalten. Und wir wissen nicht, wie jetzt auch in Österreich die Präsidentenwahl ausgehen wird, ob die Rechtspopulisten überall Land gewinnen, keine Ahnung. Letztlich ist es mir auch egal. Ich kann daran nichts ändern. Es sei denn, in unserem Land wird gewählt. Da kann ich schon was tun, nicht? Da kann ich wählen. Aber wir dürfen wissen, es wird regiert. Und die Herren dieser Welt, sie kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Das große Aber dürfen wir immer wieder sprechen. Und wenn uns negative Gedanken plagen, erinnern wir uns daran, dass Gott immer noch größer als alles ist. Und dadurch werden manche Lasten leichter, die im Augenblick auch ganz schwer sind. Amen.